Was macht einen Christen zu einem Christen? Was unterscheidet einen Christen von einem Nicht-Christen? Wir fahren fort in unserer Serie Kennzeichen eines Christen. Und das sind diese Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Bisher haben wir festgestellt, dass ein Christ Glaube hat. Das heißt, er hat ein geistliches Verständnis. Und er sinnt über die Wahrheit Gottes nach. Er sinnt über das Wort, über das, was Gott geoffenbart hat. Er sinnt darüber nach. Heute kommen wir zu einem dritten Kennzeichen. Ein Christ hat den Heiligen Geist. Tatsächlich ist eines der wichtigsten Kennzeichen eines Christen, welches die Bibel beschreibt, der Empfang des Heiligen Geistes. Denn allein durch den Heiligen Geist werden alle anderen Kennzeichen, auch der Glaube und das Nachsinnen, überhaupt im Christen erst hervorgebracht und entfaltet. Also alle Kennzeichen, die wir auch noch in der Zukunft durchgehen werden. Die Bibel macht sehr, sehr deutlich, es geht alles zurück auf die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in den Christen. Um nun uns mit diesem Kennzeichen des Heiligen Geistes zu beschäftigen, lesen wir einen Text aus Römer Kapitel 8. Und hier lesen wir die Verse 9 bis 16. Entschuldigung, 9 bis 17. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Der erste Punkt. Der Heilige Geist wohnt in jedem Christen. Paulus ist hier sehr, sehr deutlich, gleich in dem ersten Vers, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Im Fleisch oder im Geist zu sein bezeichnet zwei Reiche, zwei Herrschaften. Entweder ist jemand im Fleisch, das heißt dem sündigen, gottfeindlichen Reich untertan, dem Reich der Finsternis und des Teufels. Oder aber jemand ist im Geist, das ist dem geistlichen Reich Gottes und dem Herrn Jesus Christus untertan. Jeder Ungläubige gehört zum Reich des Fleisches, ohne geistliches Leben, dem Tod geweiht. Jeder Christ gehört zum Reich des Geistes, zum ewigen Leben. Und nun nennt der Apostel es ganz ausdrücklich, ja, es ist ein Kennzeichen eines jeden Christen. Nicht nur der besonders reifen Christen, nicht nur der besonders aktiven Christen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Darum ist der Heilige Geist ein Kennzeichen eines jeden Christen. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der Empfang des Heiligen Geistes ist keine zweite Erfahrung nach der Bekehrung. Der Empfang des Heiligen Geistes ist keine besondere Segnung für einen Gehorsam oder eine besondere Hingabe im christlichen Leben. Es ist ein Kennzeichen eines jeden Christen. Niemand, der glaubt, tut so ohne den Heiligen Geist. Denn wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der Heilige Geist wird hier auch Geist Gottes genannt und am Ende von Vers 9 Geist Christi. Damit sind nicht unterschiedliche Geister gemeint, es ist ein und derselbe Geist. Der Geist Gottes ist der Heilige Geist, ist der Geist Christi. Weil er von Gott, dem Vater und von Christus gesandt ist und auch das Werk Christi anwendet an uns. So wird er mal Geist Christi genannt, mal Geist Gottes, mal Heiliger Geist aufgrund seiner Wirksamkeit und seines Wesens. Es ist ein und derselbe Geist, die dritte Person der Gottheit. Wer Christus als seinen Erlöser hat, der hat auch den Heiligen Geist, den Geist Christi in seinem Leben. Und außerdem heißt es hier, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wohnen bedeutet, hier besteht eine beständige und anhaltende Gemeinschaft. Der Heilige Geist besucht nicht nur einen Christen an besonderen Feiertagen oder an besonderen Ereignissen. Er schaut nicht mal kurz vorbei, da wo er vielleicht besonders nötig gebraucht wird. Er wohnt in den Christen. Er nimmt seinen Wohnort im Herzen eines Christen. Er ist der Hausbesitzer und nicht ein Gast. Er wohnt. Der Heilige Geist zeigt an, dass wir zu Christus gehören. Jeder, der den Heiligen Geist hat, der darf wissen, ich gehöre zu Christus. Denn wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Der Heilige Geist zeigt, wir gehören zu Christus. Und als Zeichen dafür hat er uns seinen Geist gegeben. Ja, Jesus ist unsere Autorität, unser Herr. Der Heilige Geist, er zeigt Christi Autorität und Herrschaft über den Seinen. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Darum, klipp und klar, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Kennzeichen eines jeden Christen. Zweitens, der Heilige Geist wirkt in jedem Christen. Der Heilige Geist wohnt in jedem Christen, das war unser erster Punkt. Und hier der zweite, der Heilige Geist wirkt in jedem Christen. Ich lese noch einmal die Verse 10 und 11. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Der Heilige Geist, er wirkt in den fleischlichen Menschen neues Leben. Er wirkt in Sündern, die geistig tot sind, neues Leben, geistliches Leben. Der Leib, er bleibt zwar noch vergänglich, wir werden alt, werden krank und irgendwann sterben wir und verwesen. Und dieser Leib, er ist auch noch zur Sünde geneigt. Darum wird im Neuen Testament es häufig Fleisch genannt. Weil unser Fleisch, unser organisches Leben, unser leibliches Leben so sehr noch diesen Hang hat zur Sünde und zu einem sündigen Lebenswandel. Aber der Heilige Geist, er richtet im Geist des Menschen ein neues geistliches Leben ein, welches nicht vergehen wird. Ewiges Leben. Und so wie der Heilige Geist Christi Leib bei der Auferstehung auferweckt hat, einen Auferstehungsleib gegeben hat und ihn auferweckt hat, so wird er auch den Leib der Gläubigen am letzten Tag auferwecken mit einem Auferstehungsleib. Der Geist wirkt also an Leib und Seele des Gläubigen. Zuerst an dem inwendigen Menschen, dem Geist, dem Geist des Menschen, der Seele des Menschen, und dann am letzten Tag auch an dem Leib des Menschen. Er vermittelt geistliches, neues Auferstehungsleben. Zuerst im Geist und dann dem Leib. Und das wirkt er in jedem Christen. Der Heilige Geist, er wirkt in jedem Christen, zuerst am inwendigen Menschen und dann am letzten Tag auch am äußeren Menschen. Wie wirkt er denn in diesem Leben in den Gläubigen? Wie wirkt er denn an diesem inwendigen Menschen? Vers 12 und 13. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Der Heilige Geist erkräftigt den Christen, ein geistliches Leben zu führen. Das heißt, nicht den fleischlichen Begierden und Neigungen so nachzugehen und so zu leben, wie es vorher war, wie es der sündige Wille gefordert hat, sondern einen Lebensstil zu fördern, der von den geistlichen Zielen und geistlichen Mitteln beherrscht und getragen wird. Und dazu gehört Kampf gegen Sünde. Ein Leben in Heiligung. Hier heißt es, dass wir durch den Geist die Handlungen des Leibes töten sollen. Also diese sündigen Neigungen und die Taten, sie werden durch einen heiligen Kampf überwunden. Einen geistlichen Kampf. Einen Kampf, dass wir nicht mehr einfach allen betrügerischen Wünschen und Begierden des Herzens, all den leiblichen Dingen, all den sündigen Dingen nachgehen, sondern durch den Geist haben wir einen heiligen Kampf gegen die Sünde. So dass wir nicht mehr einen fleischlichen Lebenswandel führen, sondern im Geist leben sollen und im Geist wandeln sollen. Der Geist erzwingt das Fleisch, sich dem Geist unterzuordnen. Es ist ein beständiger Kampf zwischen dem Geist, wenn er uns erweckt hat und erneuert hat, und dem fleischlichen Leben, das noch in uns bleibt. Aber der Geist erzwingt das Fleisch so sehr, sich dem Geist unterzuordnen, dass ein Christ kein Sklave der Sünde mehr ist. Wenn wir auch fallen in Sünde, wenn wir auch straucheln, so ist der Geist Christi in uns aktiv und mächtig, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern dieser Kampf erneut und auch nach jedem Straucheln, nach jedem Fall wieder neu aufgerichtet wird, dass wir nicht unterliegen. Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der Geist wirkt durch die Leitung der Christen. Er führt alle Christen durch seinen heiligen Einfluss. Wie sieht diese Leitung aus? Hier ist nicht gemeint, dass jeder Christ eine leise Stimme hört. Oh, der Heilige Geist spricht zu mir. Und bei jeden wichtigen Entscheidungen bekomme ich eine Weissagung durch den Heiligen Geist. Das ist nicht, was dieser Text meint. Diese Wundergaben waren nie Kennzeichen aller Christen. Und es ist sehr schädlich, wenn man unter der Leitung des Geistes nur an diese prophetischen Gaben der apostolischen Zeit denkt. Nein, vielmehr leitet der Geist viel stärker und wirksamer als alle Weissagung, als alle Prophetie. Viel stärker und wirksamer. Er leitet unsere Gesinnung. In Römer 12 schreibt Paulus, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wie leitet der Geist? Durch Erneuerung des Sinnes. Ein Kampf gegen die Sünde und eine Erneuerung des Sinnes. Das ist mehr als die Gabe der Prophetie. Das ist wirksamer als eine beständige Weissagung. Hier wird etwas in uns verändert. Dass wir prüfen können, dass wir erkennen können, was der Wille Gottes ist. Der Geist führt und leitet die Kinder Gottes, indem er die Gesinnung erneuert. Dass er sie zur Bibel leitet und Christus erkennen lässt, zu Christus führt, zu Liebe und zu guten Werken, dass ich verstehen kann, was ist Christus wichtig? Was ist wirklich wohlgefällig? Was ist wirklich gut? Was ist wirklich vollkommen? Was ist rein? Was ist heilig? Er leitet die Christen, dass die Frucht des Geistes hervorgebracht wird im Leben. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. So leitet der Geist den Christen von innen heraus, indem er ein neues Herz schenkt, ein neues Leben, neue Frucht. Und wer nicht durch eine neue Gesinnung durch den Heiligen Geist geleitet wird, nicht durch ein äußeres akustisches Wort oder durch Visionen und Bilder, sondern durch eine innere neue Gesinnung, eine Ausrichtung auf den Willen Gottes, eine Sehnsucht, eine Freude an dem, was vollkommen und heilig ist, der ist kein Kind Gottes. Indem der Heilige Geist nicht eine neue Gesinnung schenkt, der ist kein Kind Gottes. Warum? Die der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Das sind Söhne Gottes, heißt es hier. Kinder Gottes, sie sind wiedergeboren. Und das tut der Heilige Geist. Lesen wir in Johannes 3. Der ist kein Christ, bei dem sich in seiner Haltung und Lebensführung nichts geändert hat. Egal wie viel er von dem Heiligen Geist spricht. Wenn sich seine innere Gesinnung nicht verändert hat. Wenn nicht eine Heiligung stattgefunden hat in seinem Leben. Eine Veränderung. Wenn er nicht geleitet wird, innerlich, durch den Heiligen Geist, gemäß dem Wort Gottes, dann ist es kein Sohn Gottes, dann ist es kein Kind Gottes. So viele vom Geist Gottes geleitet sind, das sind Söhne Gottes. Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Schließlich wirkt der Heilige Geist auch eine enge Gemeinschaft. Es ist der Geist der Sohnschaft, der Kindschaft. Wir können persönliche Beziehung und Gemeinschaft mit Gott haben, wie ein Kind, das vor den Vater tritt. In Epheser 2 heißt es, dass wir alle, sowohl Juden als auch Heiden, die zum Glauben kommen sind, durch einen Geist Zugang zum Vater haben. Durch den Geist können wir Gott kennenlernen. Durch den Geist können wir sein Wort verstehen und erkennen, er ist mein Vater. Und es ist das Werk Christi, das uns den Zugang bereitet hat. Ich darf zu Gott treten aufgrund dessen, was Christus getan hat. Er hat den Weg bereitet. Er ist der Weg. Und der Heilige Geist, er ist es, der uns lehrt, diesen Zugang zu gebrauchen. Er führt uns nun vor das Angesicht, vor den Thron des Vaters. Und wir dürfen erkennen, wer Gott ist. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Jeder Christ hat Gemeinschaft mit Gott, weil er nicht mehr ein Feind Gottes ist und sich vor ihm ängstlich fürchten muss, weil er unter der Todesstrafe und dem Gericht steht, sondern er darf dem Vater als ein erlöstes Kind nahen. Das hat etwas zu tun mit einer Erkenntnis. Ich weiß, warum mir vergeben ist. Ich weiß, warum ich Gott meinen Vater nennen darf. Ich weiß, dass er mich angenommen hat. Und es beinhaltet eine Gemeinschaft, eine Beziehung. Nicht nur eine Kenntnis, sondern auch eine Beziehung. Liebevolle, vertraute Gemeinschaft schafft der Heilige Geist, er verbindet uns mit Christus und mit dem Vater. Und dafür fördert er in uns das Gebet. Durch die Wirkung des Geistes lernen wir zu Gott zu beten. Aber, Vater. Abba ist dieses aramäische Wort, eine voller Zuneigung, voller Herzlichkeit zu sagen, Vater, lieber Vater, Abba, Vater. Der Heilige Geist, er ist ein Geist des Flehens und des Gebets, der uns, auch wenn wir Gott nicht sehen, unsichtbar, doch mit Gott verbindet, Gemeinschaft schafft, der uns in unserer Schwachheit aufhilft und uns dazu treibt, unser Herz vor Gott auszuschütten und ihn zu ihm zu rufen, ihn zu preisen und anzubeten. Christen sind Anbeter im Geist. Und ein drittes, der Heilige Geist versiegelt jeden Christen. Vers 16 und 17. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Nach dem Gesetz werden in wichtigen Belangen mindestens zwei Zeugen benötigt. Der Heilige Geist, er bezeugt hier offiziell die Gotteskindschaft der Christen. Er tritt mit dem bekennenden Geist des Menschen, des Gläubigen, gemeinsam in den Zeugenstand und bestätigt und vergewissert, dieser Mensch ist ein Kind Gottes. Dieser Mensch gehört zu Christus. Er ist neugeboren, er ist erlöst. Er gehört zu Gott. Der Geist ist wie ein Siegel der Beglaubigung, wie ein notariell beglaubigter Beweis, du bist ein Kind Gottes. Und Gott hat seinen Geist gesandt als dieses Siegel, als diese Bekräftigung, als diesen Beweis dafür, du gehörst zu mir. Denn die Gotteskindschaft geht noch über das Vorrecht einer persönlichen Beziehung und Gemeinschaft hinaus. Es ist nicht nur so, dass es uns eine Hilfe ist in diesem Leben, dass wir uns getragen und geborgen wissen dürfen, dass da ein Vater ist, der über uns wacht. Wer ein Kind Gottes ist, der ist auch Erbe des Himmelreiches und Miterbe Christi. Eine Verheißung, die zu groß ist, um sie sich vorzustellen. Die zu ergreifend ist, um wirklich dem nachzugehen. Jeder, der den Heiligen Geist hat, er wird nicht nur in den Stand der Gotteskindschaft aufgenommen, sondern ihm wird auch jedes Privileg und jedes Recht der Gotteskindschaft zuteil. Das ewige Leben in Herrlichkeit. Das, was Christus verdient hat, der wahrhaftige und einzigartige Sohn Gottes. All das, was er verdient hat durch sein vollkommenes Leben, all das, was er erbt vom Reich, das lässt er auch allen Christen zuteil werden. Wir sollen Miterben Christi sein. Nun, wie könnten wir daran glauben? Wie könnten wir das erfassen? Nun, er hat uns seinen Geist gegeben. Als Beglaubigung, als Anzahlung, als Bestätigung, als Siegel, als Urkunde, als Beweis. Ich meine das ernst. Ihr sollt all das geistliche Reich, wenn es in Herrlichkeit kommen wird, sollt ihr erben, sollt ihr genießen, sollt ihr Teil davon sein. Der Heilige Geist, er versiegelt jeden Christen als Kind Gottes für die Ewigkeit. Und das bezeugt die Schrift häufig. 2. Korinther 1, Vers 22. Der uns aber mit euch festigt, ist Christus, und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Auch hier noch einmal. Sobald ihr gläubig geworden seid, wurdet ihr versiegelt. Ja, es gehört hier zusammen. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Die Verheißung der Ewigkeit ist verbunden mit diesem Heiligen Geist, der uns gegeben ist, als ein Siegel
Und Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Wem Gott seinen Geist gibt, in dem wohnt der Geist, in dem bleibt der Geist, in dem wirkt der Geist und den bewahrt der Geist bis in Ewigkeit. Und alle Verheißungen sind eingeschlossen in diese Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, er ist das Siegel der Christen, Siegel des Besitzes. Wir gehören zum König. Er hat uns seinen Geist gegeben. Wir gehören zu diesem geistlichen Reich. Es ist das Siegel der Kindschaft. Wir tragen das Familienwappen. Wir tragen das Siegel unseres Vaters. Und es ist das Siegel der Verheißung. Wir werden das Reich erben nach seiner großen Güte. Hast du den Heiligen Geist? Ist der Heilige Geist in dir tätig und wirksam? Lässt er dich deine Schuld erkennen? All diese fleischlichen Handlungen und Neigungen. Aber weckt er dich auf zu einem heiligen Kampf? Erinnert er dich daran, dass du nicht mehr zu dieser Welt gehörst? Nicht mehr zu dem Reich des Fleisches? Dass du dem Fleisch nichts mehr schuldig bist? Sondern du zu einem anderen Reich gehörst. Und erfüllt dich dieser Geist mit einer Hoffnung und einer Gewissheit der ewigen Herrlichkeit, die dir versprochen ist. Ist der Heilige Geist dein Lebensprinzip, deine Leitung im Leben? Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du ein Christ. Und die Schrift ermahnt uns, betrübe nicht den Heiligen Geist. Dämpfe ihn nicht. Lebe nicht in Sünde. Lebe nicht nach dem Fleisch. Sondern lass die Wirksamkeit des Geistes in dir Raum. Lass das Wort Christi reichhaltig in dir wohnen. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oh, strebe danach, dass der Heilige Geist in deinem Leben immer mehr Raum gewinnt, immer mehr Aspekte deines Lebens beherrscht und dieses geistliche Prinzip die Neigungen des Fleisches unterwirft. Lass durch das Wort Gottes den Geist stärken in dir. Und dazu helfe uns Gott. Amen.